Sie hören SWR Kultur am Samstagnachmittag. Seit 1994, seit 30 Jahren also, ist kaum ein Jahr vergangen, in dem kein neues Buch von Bestseller-Autorin Gabi Hauptmann erschienen ist. Manchmal hat sie gleich zwei Bücher pro Jahr veröffentlicht, darunter so erfolgreiche Romane wie Suche impotenten Mann fürs Leben oder die Jugendbuchreihe Kaya. Auch in diesem Jahr war Gabi Hauptmann alles andere als untätig. Sie hat nämlich eine regelrechte Saga verfasst. Die Frauen vom See, zwei Bände, sind erschienen. Heute Abend liest die Autorin daraus bei den Literaturtagen in Albstadt. Und jetzt ist sie mein Gast in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Hallo Gabi Hauptmann.
Freue mich, Frau Gries, dass ich eingeladen wurde. Und hallo an alle, die zuhören.
Frau Hauptmann, sowas wie eine Schreibblockade, das kennen Sie nicht, oder?
Wegen dieser vielen Bücher? Nein, auch wenn ich innerhalb eines Buches an irgendeiner Stelle stecke und mir überlege, okay, das könnte noch ein bisschen fröhlicher werden oder du brauchst eine neue Wendung, dann wende ich mich quer durch das Haus meinem Kühlschrank zu und den öffne ich und dann schließe ich wieder, je nachdem, was drin ist, und gehe zurück. Und das ist ja oft auch einfach mal so den Platz wechseln, egal was man tut. Dann werden die Gehirnzellen wieder aufgefrischt und es geht wieder weiter.
Es scheint zu funktionieren. Die Frauen vom See heißen ihre beiden Bücher im Untertitel. Teil 1, Hoffnung auf eine glückliche Zukunft. Teil 2, Traum vom besseren Leben. Verraten Sie uns erstmal ein bisschen was über diese titelgebenden Frauen und die Zeit, über die sich die Handlung erstreckt.
Also Anna ist ein Kind, das in Oberschwaben geboren wird, am Kraftstein. Das ist ein sehr einsam gelegenes Gehöft, da ist nicht viel drumherum, eigentlich gar nichts. Und es ist eine Zeit, das ist ja kurz vorm Ersten Weltkrieg, sie wird losgeschickt, um zu arbeiten. Das war damals nicht so ungewöhnlich, wenn man viel Kinder hatte, und landete in der Schweiz. Und da sie dann jemanden kennenlernte, mit dem sie dann einen Gasthof gekauft hat, ist das die erste Folge, Hoffnung auf eine glückliche Zukunft und Traum vom besseren Leben. Das dreht sich dann um ihre Tochter Maria, die dann diesen Gasthof in der zweiten Folge 1950 übernimmt.
Die Geschichte spielt am Bodensee, einer Region, die Sie sehr gut kennen. 1957 sind Sie unweit geboren in Villingen-Schwenningen. Mittlerweile leben Sie noch dichter dran am Bodensee, quasi direkt dran. Und im Zentrum Ihrer Frauen vom See steht eben dieser Gasthof Hirschen. Da haben Sie sich an einem realen Vorbild orientiert, richtig?
Naja, das eigentlich wollte ich das gar nicht. Es kam so ein bisschen zufällig über mich. Das war so die Zeit der Pandemie, da man ja wenig zu tun hatte. Und ich habe da einen Freund, der heißt Karl. Das ist der heutige Wirt von diesem Hirschen, um den es dann geht. Karl Ammann. Rief er mich an und sagte so: Du kennst mir so ein bisschen so einen Flyer schreiben, weißt du, so, der Hirsche, der wird jetzt 200 Jahre alt und da bräuchte man so ein bisschen eine Chronik, halt so ein Flyerle für die Gäste, die kommen, dass die wissen, was passiert ist in dem Hirschen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, also Chronik, habe ich gesagt, lieber Karl, kein Mensch liest eine Chronik, einen Flyer mit Chronik, das schaust du an und legst aus der Hand, das ist ja wirklich langweilig. Also habe ich, weil ich ja Zeit hatte, angefangen, darüber nachzudenken und habe Interviews geführt und in dieser Chronik geforscht und alles ja recherchiert eben, wie wir Journalisten das tun. Und daraus wurde ein richtiges Buch. Und bei diesem Buch, da fiel mir dann eben auf, dass es eben diese Anna gibt, die ich dann im ersten Buch habe. Diese Anna, von der es nur 4 Eckpunkte gab. Von der Anna wurde nur gesagt, dass sie im Kraftstein geboren wurde. Ich hatte keine Ahnung, wo dieser Kraftstein sein sollte. Dass sie dann in Stickborn auftauchte, man wusste aber nicht, was sie da tat, und dass sie dann eben diesen August heiratete, der damals Arbeiter war bei Gegauf. Gegauf ist die Nähmaschinenfabrik gewesen, die heute Bernina heißt. Und das vierte war dann, dass sie zusammen mit diesem August 1922 den damals 100 Jahre alten Hirschen in Horn gekauft hat. Das war eigentlich alles. Und diese Anna hat mich dann, nachdem ich auf dem Kraftstein war und den gefunden hatte und dieses verlassene Gehöft da oben gesehen habe, eine Fläche da, wo der Wind durchpfeift, richtig Oberschwaben, Hochplateau, da denkst du, da wächst nichts an. Und dann dieses Gehöft und diese Mutter von Anna, die früh Witwe wurde und 7 Kinder da durchfüttern musste. Und wenn man sich das so vorgestellt hat, dann ist eigentlich die ganze Tragik von diesem Leben damals auch so in Bildern vor allem, zumindest vor mir erschienen. Ja, und das war dann der Punkt, dass mich die Anna interessiert hat. Und in diesem Buch sind eben alle Figuren um sie herum real. Es sind tatsächlich die Schwestern, alle namentlich richtig, und die Brüder. Und von dem her gesehen ist das die reale Welt. Die Fiktion ist dann das, was ich mir ausgedacht habe, wie die Anna wohl in Stickborn gelebt hat. Aber da habe ich dann mit 4 Historikern gesprochen. Ich hatte 4 Historiker zur Hand. Ich habe alle gegenlesen lassen und konnte mich immer wieder mit historischen Fakten und Fragen an alle wenden. Aber so gesehen kann man eigentlich sagen, alle Figuren sind real, die Geschichte ist fiktiv.
Gab es einen Moment, wo Sie gedacht haben, hoppla, das wird jetzt nicht ein Flyer, das wird ein richtig dickes Buch? Genauer gesagt, es ist so eine große Geschichte, dass ein Buch gar nicht reicht, sondern dass ich da 2 Bücher draus mache. Gab es da so einen zentralen Moment, wo Sie wussten, diese Anna ist eine Hauptfigur für mein neues Buch?
Naja, eigentlich sind es ja 3 Bücher. Das eine ist einfach nur 200 Jahre Hirschenhorn. Das liegt auch wirklich nur im Hirschenaus. Das kann man jetzt nicht hier über den Buchhandel beziehen. Und da war eben dieser Anstoß zu dieser Anna, in dem ich eben alle befragt habe. Und da kam eben auch vieles durch das Recherchieren. Und von dem her gesehen sind es dann eben 3 Bücher geworden. Denn nachdem Anna dann, ich will auch gar nicht verraten, wie es ausgeht, aber nachdem es eben ausgegangen ist, das Buch, war klar, dass die zweite, die Maria, im zweiten Buch Traum vom besseren Leben, dann in die Fußstapfen ihrer Mutter treten muss. Denn es war damals so, wenn eine Mutter gestorben ist, dann war es eben die älteste Tochter, die in die Pflicht genommen wurde und der dann eben diese ganze Verantwortung übertragen wurde für Haus, für Hof, für die jüngeren Geschwister und natürlich auch um den Vater noch, wie soll man sagen. Der brauchte ja Essen, der brauchte Wäsche, der brauchte alles, und egal, ob das jetzt ein Bauer war oder in dem Fall ein Wirt, da waren die Töchter da gefragt.
In beiden Büchern von der Frauen vom See Doppelbuchreihe, sage ich mal, spielen auch die realen historischen Ereignisse eine große Rolle. Die Nazizeit zum Beispiel, Zweite Weltkrieg, anschließend dann die französische Besatzung oder die Volksabstimmung über die Zukunft des Südweststaats. Hat Ihnen diese reale Historie beim Schreiben eher einen Dienst erwiesen, weil das 20. Jahrhundert ja einfach sehr ereignisreich war? Oder kann man sich das mehr so vorstellen wie so ein Hemmnis, also dass die künstlerische, schriftstellerische Freiheit eingeschränkt wird, weil es eben so viele belegte Fakten gibt, die dann berücksichtigt werden wollen?
Ja, stimmt. Ich fand es aber interessant. Da kommt bestimmt wieder die Journalistin raus. Für mich war das spannend. Klar, stimmt natürlich. Man hat eine gewisse Verantwortung, dass man da nichts Falsches schreibt, dass man sich immer wieder vergewissert, dass es auch so war. Die Zeit da drüben in Radolfzell. Und in Radolfzell, das war natürlich eine Ansage, denn in Radolfzell gab es Kasernen und da war die Waffen-SS stationiert. Und die haben also einiges angerichtet und es wurde auch ein Außenlager des Konzentrationslagers Dachau eingerichtet. Und da gibt es also einige Dokumentationen, die einem so ein bisschen so Angst machen, wozu Menschen fähig sind, sobald sie glauben, dass sie in so einer Meute stecken und wie so eine Meute über die anderen herfallen. Also das war für mich dann auch zwischendurch. Also nur als Beispiel, die Franzosen waren eigentlich schon auf dem Weg friedlich nach Singen und der stellvertretende Bürgermeister hat versucht, den Bürgern zu sagen, dass sie ruhig bleiben sollen, dass es jetzt eine friedliche Übergabe gibt, Karl Bäder. Und hat das gemeinsam mit dem Feuerwehrkommandant versucht, allen zu sagen, bleibt unten mit eurer Gegenwehr und dass kein weiteres Blutvergießen kommt. Also es war eine große Geschichte eigentlich. Tja, und nachts wurde der Herr Bäder dann von der SS rausgeholt und noch in der gleichen Nacht erhängt. Am nächsten Tag marschierten dann die Franzosen friedlich ein. Also es sind schon Dinge, da kriegt man dann eine Gänsehaut, wenn man das nachliest und denkt, mein Gott, wozu die Menschen eigentlich fähig sind und dass es nicht aufhört. Das ist eigentlich das Schlimme dran.
Ja, und Teile der deutschen Geschichte haben Sie eben verwoben in Ihrer Frauen vom See-Reihe und haben es angeknüpft an die Familie von Anna und Tochter Maria. Wie geht's denn weiter? Ich habe jetzt gerade einfach schon mal von Reihe gesprochen. Sind weitere Bücher in Planung zu den Frauen vom See?
Und das Thema ist ja, dass ich da über reale Menschen spreche, dass die Kinder von der Maria jetzt eigentlich in meinem Alter sind und die leben ja noch. Und ich kann ja diesen Kindern kein Leben auf den Leib schreiben, das geht nicht. Da habe ich dann auch gesagt, also Leute, auf der Homepage vom Piper Verlag, die Bücher sind ja da erschienen, da gibt es tatsächlich dann die Interviews. Ich habe für dieses 200 Jahre Hirschenbuch, von dem ich anfangs gesprochen habe, die ganzen Familienmitglieder interviewt. Die mussten über ihr Verhältnis zum Karl, zu ihrem Vater sprechen und auch zu ihrem Verhältnis zum Hirschen, auch die jetzigen Schwiegertöchter. Das haben die auch alle gemacht. Und deshalb sage ich immer, die sind ja real, die leben ja noch. Und deswegen ist es besser, die sprechen über sich selber und über ihre eigenen Erfahrungen zu ihrem Vater und zum Hirschen, als wenn ich denen da irgendwas auf den Leib schreibe. Also ich kann immer nur sagen, wer das Dritte lesen will, entweder auf online auf den Pieper und auf mich gehen und es dort nachlesen oder eben einfach im Hirschen mal ein Gläschen Wein trinken und sich dort in dieses Buch hineinlesen. Das ist der einfachste Weg.
Sagt die Autorin Gabi Hauptmann. Vor wenigen Wochen ist ihre Familiensaga Die Frauen vom See erschienen im Pieper Verlag. Heute Abend liest Gabi Hauptmann daraus bei den Literaturtagen in Albstadt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Hat mir viel Freude gemacht. Dankeschön.